Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier aus dem ABC Tower zum mittlerweile siebten Podcast und Fondsgedanken, der dieses Mal unter dem Motto steht: Was darf ein Fonds kosten? Wir nehmen zum Anlass verschiedene Studien, die es im Laufe dieses Jahres zu Themen überteuerte Kosten aktiven Fondsmanagements gegeben hat und unterhalten uns mal mit einem Fachmann der Fondsindustrie darüber, ob es den Bedarf gibt, Kosten gegebenenfalls auch anzupassen und wie Kosten, wenn sie relativ sind, zu beurteilen sind. Mein Gesprächspartner heute ist Dirk Fischer. Er ist Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, ein Haus, das Fonds selber initiiert und damit natürlich auch immer einen Blick bei der Entwicklung von Fonds auch auf die Konzeption der Kosten hat, denn alles muss sich rechnen. Herr Fischer, schön, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie unseren Zuhörern die Firma Patriarch in aller gebotenen Kürze kurz vor, damit man eine Vorstellung davon hat, aus welchem Blickwinkel Sie heute mit mir über das Thema Kosten diskutieren.
Das mache ich sehr gerne, Herr Drescher. Guten Tag und guten Tag an die Zuhörer. Die Firma Patriarch ist ein Fondskonstrukteur. Wir sind in den Bereichen Dachfonds, Aktienfonds, Fondsvermögensverwaltung und auch im Bereich Label Police unterwegs. Wir machen das seit 13 Jahren, verwalten so knapp 250 Millionen Assets under Management und sitzen in Frankfurt.
Jetzt ist Ihr Haus ja bei der Entwicklung von Fonds nicht selten auf dem Weg des Dachfonds unterwegs gewesen. Und das ist natürlich was, wo der ein oder andere Zuhörer, wenn er mal so patriarch Google stößt auf Dachfonds, gegebenenfalls sagen wird: Was ist das denn? Der Bund der Kleptomanen ruft, haltet den Dieb. Ein Anbieter eines Dachfonds diskutiert über Kosten.
Ja, das ist korrekt. Man muss natürlich immer eins sehen, die Zeiten verändern sich und zum Beispiel unsere Dachfonds sind vor 10 Jahren aufgelegt worden. Da hatten wir sicherlich kein Nullzinsumfeld. Also insofern, wenn man heute über die aktuellen Kosten redet, muss man auch immer sehen, dass sich einfach die Rahmenbedingungen, die Gemengelage verändert haben. Und Dachfonds ist natürlich einer der Bereiche, die besonders stark im Fokus stehen, weil sie haben traditionell eine doppelte Kostenstruktur. Das ist bei jedem Anbieter so. Damit sind es nicht die billigsten Produkte, sondern eher mit die teuersten Produkte. Und gerade die kommen natürlich besonders stark auf den Prüfstand, genauso wie auch Fondsvermögensverwaltung zum Beispiel. Und da ganz speziell der Fokus auf die defensiven Strategien zurzeit, weil eben die Zinsseite nahezu komplett weggebrochen ist.
Sie haben gerade einen Punkt schon angesprochen, die Zinsseite ist nahezu weggebrochen. Das ist vielleicht einer der Gründe, aber versuchen wir mal noch andere zu erforschen. Warum wird in den letzten 1-2 Jahren zunehmend mehr über Kosten diskutiert? Sie haben es eben selber gesagt, vor 10 Jahren war die Welt eine andere, da hat man nicht so viel über Kosten gesprochen. Warum ist das Thema Kosten so stark in den Fokus der Anleger und auch der Verbraucher geraten?
Ich glaube, es ist eine Vielzahl von Punkten. Also wie gesagt, die Zinsseite haben wir schon angesprochen. Also eine Einnahmequelle fehlt einfach, gegen die man ja auch Kosten rechnen konnte. Das zweite ist ganz großer Druck von der passiven Seite natürlich, wenn man sieht, wie stark ETFs im Augenblick am Markt angenommen werden, die halt eben als das Hauptargument haben, dass sie günstig sind. Dann müssen sich natürlich alle aktiven Fonds Gedanken machen, wie sie dort mithalten können, ob sie nicht vielleicht an ihren Stellschrauben etwas ändern müssen. Es gibt einen großen Trend von der Regierungsseite zur Honorarberatung und auch die Honorarberatung würde natürlich niedrige Kosten sehr gerne sehen wollen. Und wir haben die Regulierung, die über viele Gesetzgebungen, MiFID II, Altersvorsorgezertifizierungsgesetz und so weiter, eben auch sehr stark auf Themen wie Performance Fee und auch laufende Kosten drückt. Also es ist ein breites Potpourri an Gründen, warum die Kosten in den Fokus geraten.
Vielleicht kann man noch 1-2 Punkte hinzufügen. Ich denke, die Digitalisierung ist auch ein Thema. Das heißt, dass man heute überhaupt die, ich sag mal, technische Möglichkeit hat, die Lupe so auf den Markt zu legen, dass man die Kosten dann eben auch sehen kann, was in der Vergangenheit vielleicht so nicht möglich gewesen ist. Und dass es natürlich auch was mit dem riesigen Angebot zu tun hat. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass ein Markt ja von einem, ich sag mal, Verkäufermarkt in Einkäufermarkt kippen kann. Und die Fondsindustrie scheint ja nun in einem Stadium zu sein, in dem es sehr viele Anbieter gibt, sodass die Nachfrage auch eine sehr große Auswahl haben, auf wen sie sich fokussieren können und dass das letzten Endes auch irgendwo in Relation zu den Kosten zu sehen ist. Gehen wir aber mal im nächsten Schritt auf diese einzelnen Komponenten ein. Das heißt ja immer, die Kosten sind zu hoch, dass wir mal zerlegen, welche Kostenbausteine im Rahmen des Fondsmanagements anfallen, mit denen ein Verbraucher konfrontiert ist. Und da fangen wir am besten mit dem ersten an, was ihn trifft, nämlich der Ausgabeaufschlag. Können Sie nochmal A formulieren, was er ist, wofür er da ist und wer ihn eigentlich bekommt?
Ja, mache ich sehr gerne, Herr Drescher. Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Kostenkomponente zum Beginn beim Erwerb des Produktes. Da sind wir jetzt als Fondskonstrukteur relativ entspannt, weil er geht zu 100% in den Vertrieb. Das heißt also, der Vertrieb kann auch selbst bestimmen, in welcher Höhe er diese Kostenkomponente erhebt. Da sind halt alle Rabattierungsmöglichkeiten denkbar. Es gibt ja auch viele Anbieter, die schon Kosten ohne Ausgabeaufschlag anbieten. Für mich ist im Augenblick so der Mittelwert, den ich so am Markt erlebe, ist ungefähr eine hälftige Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags, der ja auch immer in den Prospekten mit bis zu formuliert ist. Also nehmen wir mal an, da steht bis zu 4% drin. Dann sieht man eigentlich, dass so der Mittelwert, der noch durchgeholt werden kann, in Deutschland 2% ist. Ja. Und das liegt an den Gründen, die Sie gerade angesprochen haben. Es ist eine viel höhere Transparenz da. Die Bildung bei den Verbrauchern ist viel höher geworden und einfach über dieses Riesenangebot, was wir haben, ist ein sehr starker Konkurrenzdruck da. Also das zum Ausgabeaufschlag.
Also in meiner Wahrnehmung ist der Ausgabeaufschlag, wenn nicht ein Anachronismus, so doch in einer Welt von Discount-Anbietern etwas, was immer schwerer auch überhaupt zu erheben ist. Meine Wahrnehmung, mehr als die Hälfte derjenigen, die Fonds vertreiben, nehmen schon keinen Ausgabeaufschlag mehr, weil es für die meisten sehr schwierig ist zu rechtfertigen, was sie für den Ausgabeaufschlag auch wirklich bieten. Und letzten Endes ist es natürlich auch immer eine Frage, hat der Anleger eigentlich gewusst, dass er die Möglichkeit hatte, woanders das vergleichbare Produkt ohne Ausgabeaufschlag zu kaufen, dann wird das im Nachhinein immer eine Frage des Informationsdefizits gewesen sein, was ein Anleger gehabt hat, ob er zufrieden oder unzufrieden ist mit dem, was er dafür bekommen hat. Aber Sie würden auch sagen, es ist nicht mehr der Alltag, dass man draußen unbedingt damit rechnen müsste, zu sagen, 5% Ausgabeaufschlag werden auf jedes Produkt erhoben. Letzten Endes, der hatte ja auch mal eine disziplinierende Wirkung, das muss man ja vielleicht auch hinzufügen, an der einen oder anderen Stelle, ich denke gerade mal auch an die Immobilienfonds in der Vergangenheit, wo der Ausgabeaufschlag ja auch dazu da war, die Langfristigkeit der Kapitalanlage zu unterstreichen. Aber wir leben in einer Welt, in der sich viele Dinge verändert haben und dementsprechend gerade der Ausgabeaufschlag wahrscheinlich einer derjenigen ist, die draußen am wenigsten als grundsätzlich erhoben anzunehmen sind. Gehen wir mal auf das Thema Verwaltungsvergütung ein. Die Verwaltungsvergütung, die wir in einem Verkaufsprospekt für einen Aktienfonds, für einen Rentenfonds sehen können. Was passiert mit dieser Einnahmekomponente aus der Sicht eines Initiators, aus der Sicht einer Investmentgesellschaft?
Also die Verwaltungsvergütung wird über alle Beteiligten an dem Fondskonstrukt verteilt. Und da gibt es halt die KVG, also die Fondsgesellschaft, es gibt die Depotbank, es gibt den Initiator, es gibt natürlich den Vertrieb. Der Vertrieb ist dabei die größte Kostenkomponente. Wir kommen halt aus einer Zeit, wo die Bestandsprovision sehr, sehr wichtig war und auch immer stärker wird. Ja, bei uns ist das im Schnitt über alle unsere Produkte 0,55%, die wir an den Vertrieb auskehren. Und insofern ist natürlich die Verwaltungsvergütung deshalb immer schwierig zu reduzieren, weil einfach sehr viele über diesen Brottopf sozusagen vergütet werden. Und deshalb ist natürlich auch immer hier die große Frage, wenn man einen Fonds reduziert, verbilligt, wen trifft es dann am Ende? Wer wird diese Vergünstigung, die positiv beim Anleger ankommt, wer wird sie am Ende tragen müssen?
Jetzt heißt es immer, die Asset Manager unterlegen da einem großen Margendruck. Sie haben gerade gesagt, von der Vertriebsseite wird da auch zunehmend mehr eingefordert. Aber es ist ja auch so, dass wenn es nicht Vertrieb ist und große Investoren sind, der Druck dann ja auch mit der Frage auf die Verbilligung des Preises für das Asset Management von großen Investoren kommt. Ich sag mal, bisweilen, wenn es gerade um institutionelle, große, millionenschwere Tickets geht, sind die natürlich nicht bereit, die Preise zu bezahlen, die ein klassischer Endanleger bezahlen würde für eine kleine Anlagesumme. Und dementsprechend haben wir ja auch verschiedene Share Classes. Wenn man sich das anschaut, dann ist bei diesen Anteilsklassen schon reges Leben da, was neue Produktauflagen angeht, auch mit diesen unterschiedlichen Pricings. Und die Abgrenzung, die da letzten Endes zwischen verschiedenen Anlegern mit unterschiedlichen Interessen und auch Größen möglich sind. Früher hätte man immer neue Fonds dafür auflegen müssen mit anderen Preisstrukturen. Heute kann man sagen, auf denselben Fonds unterschiedliche Preisstruktur dahinter. Nun ist es aber so, und da nehmen wir den nächsten Begriff vielleicht auch ganz gut an dieser Stelle auf. Sie haben eben schon gesagt, es ist mehr als die Hälfte aus der Verwaltungsvergütung, die ursprünglich einmal fürs Asset Management da war, die an den Vertrieb geht. Irgendwie ist der Eindruck entstanden, dafür hätten viele Investmentgesellschaften ein Kompensationselement gefunden, denn plötzlich ist der Begriff der Performance Fee vor einigen Jahren aufgetaucht, nach dem Motto einer, ich sag mal, erfolgsabhängigen Vergütung. Da gibt es nun viele Kritiker dieser Performance Fee. Vielleicht sagen Sie uns mal, wie Sie dazu stehen.
Also die Performance Fee hat ja zwei Seiten einer Medaille und so wird sie auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Also wenn Sie einen Journalisten zum Beispiel fragen, wird Ihnen der Journalist mit Recht sagen, es ist eine Kostenkomponente, damit macht sie das Produkt teurer, wenn sie denn anfällt. Dazu gibt es noch verschiedenste Ausgestaltungen, über die wir vielleicht noch reden werden. Wenn Sie natürlich den Vertrieb fragen und auch den Initiator fragen, dann wird er Ihnen immer sagen, ja, die Performance Fee, die hat das Argument, dass halt der Fondsmanager, wenn er vielleicht drei Mandate zur Auswahl hat und nur eins hat eine Performance Fee, dass er einfach dann eine stärkere Motivation erfährt, sich um dieses Mandat zu kümmern. Ich denke, an beidem ist etwas Wahres dran, aber man muss beim Thema Performance Fee schon extrem genau hinschauen. Es gibt da sehr unterschiedliche Ausgestaltungen und die können teilweise sehr teuer für den Kunden sein.
Was halten Sie von der These, dass die Performance Fee eigentlich einen Malus haben müsste, der dem gegenübersteht und dass solange ein Fondsmanager nur für außerordentlich gute Ergebnisse belohnt wird, aber nicht für außerordentlich schlechte bestraft wird, sei das ja eine Einladung zum Zocken. Das kann man ja hin und wieder draußen lesen als kritischen Ansatz. Lassen Sie das gelten oder was entgegnen Sie dem?
Jetzt kann ich es mir einfach machen und kann sagen, ich bin ja kein Fondsmanager, ich bin Produktkonstrukteur. Wenn ich aber Fondsmanager wäre, dann komme ich immer von der Fairness-Seite und ich sehe das genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich kann nicht immer nur an herausragenden Ergebnissen positiv beteiligt werden und an wirklich negativen Jahren das alleine dem Kunden zuschieben. Also ich fände eine solche Regelung wirklich gut, obwohl ich natürlich Realist bin und weiß, dass es in der Praxis verdammt schwer umzusetzen ist. Man muss aber generell sagen, dass die Performance Fee im Augenblick sehr, sehr umstritten ist. Wenn man zum Beispiel in den Versicherungsbereich reinschaut mit der Effektivkostenquote, da ist sie gar nicht mehr gewünscht, egal in welcher Ausgestaltung. Das macht den Gesellschaften ein Riesenproblem. Sie müssen alle diese Tranchen mit Performance Fee aus Versicherungslösung entweder bis zum 01.01.2017 oder bis zum 01.01.2018 eliminieren. Also da sieht man schon, dass der Gesetzgeber ganz klare Zeichen setzt. Er will keine Performance Fee. Ob das richtig oder falsch ist, lassen wir mal dahin. Hingestellt. Also ich glaube, es wird teilweise sehr, sehr schwierig werden, diese Gebührenkomponente in Zukunft auch langfristig durchzuholen.
Interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Frage, haben die Vertriebe und auch die Großanleger nicht Begehrlichkeiten auch schon, was die Performance Fee angeht, entwickelt? Wird dann da nicht schon nachgefragt, können wir da nicht auch dran beteiligt werden? Werden Vertriebe schon an Performance Fees beteiligt oder nicht?
Also das haben wir bisher, muss ich sagen, wirklich noch nicht erlebt. Also die Frage ist uns noch nicht gestellt worden. Von der Logik her, irgendwann könnte das sicherlich kommen. Ich würde das aber auch für falsch halten, weil ich glaube, der Vertrieb hat jetzt wirklich nichts mit der Managementleistung zu tun. Also die Managementleistung hat schon wirklich der Manager oder der mandatierte Berater des Fonds erbracht und der soll auch daran partizipieren in guten Zeiten und wie gesagt, theoretisch auch an einer Minderperformance in schlechten Zeiten beteiligt werden, auch wenn das im Augenblick nicht die Praxis wäre. Also das hat für mich mit dem Vertrieb auch nichts zu tun und das würde ich auch ablehnen wollen, wenn dort Begehrlichkeiten von der Vertriebsseite kommen. Und das einfach passt nicht zusammen.
Sie haben eben das Stichwort Berechnungsmethoden der Performance Fee gebracht. Vielleicht dazu ein, zwei Sätze von Ihnen?
Ja, es gibt halt verschiedene Berechnungsmethoden. Es gibt das Thema High Watermark und das Thema Hurdle Rate. Also ganz kurz übersetzt, High Watermark bedeutet, die Performance Fee fängt erst an zu ticken, wenn Sie den alten historischen Höchststand überschritten haben und dann über diese Mehrrendite, daran wird dann halt das Fondsmanagement beteiligt. Und wenn Sie jetzt noch eine sogenannte Hurdle Rate eingebaut haben, dann sind die ersten paar Prozent der Performance über den alten Höchststand sogar noch zu 100% für den Kunden als Einnahme sozusagen dargestellt und erst ab einer bestimmten Reißleine partizipiert der Fondsmanager auch mit. Also nehmen wir mal an 5% über dem alten Höchststand und erst dann bekommt er irgendeine Partizipation vielleicht von 10% oder von 20%. Die halte ich beide für fair. Es gab früher halt eine Regelung, dass es auf Jahresbasis, also quasi die alten schlechten Jahre konnten ausgeblendet werden. Das Jahr fing immer am 1.1. wieder an zu ticken. Und wenn es dann mal ein gutes Jahr gab, nach vielleicht drei schlechten Jahren, dann hat der Fondsmanager sich trotzdem Geld auf die Tasche getan. Und das ist auch mit Recht, also in vielen Ländern mittlerweile verboten. Aber wie gesagt, es gibt halt noch Fonds, die diese Regelung haben. Und deshalb muss man da schon genau hinschauen.
Meine Wahrnehmung, da hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren auch das Problem erkannt. Absolut. Nicht nur in Deutschland, auch europaweit. und ein paar, ich sag mal, auf jeden Fall schon mal Schritte in die richtige Richtung unternommen. Es lohnt sich immer, im Zweifelsfall mal im Verkaufsprospekt nachzulesen, wie eine Performance-Fee berechnet wird, und sich zum Zweiten auch immer anzuschauen, vor welchem Hintergrund sie erfolgt. Sie haben es angesprochen, wird eine Mindestrendite überschritten oder der ehemalige Höchststand. Es ist für mich aber auch immer eine Frage, ob das Fondsmanagement seine Mittel begrenzt hat, beispielsweise, um die Strategie nicht zu verwässern. In solchen Fällen gibt es ja nicht die Möglichkeit, über ein wachsendes Fondsvolumen mehr zu verdienen. Da muss man im Zweifelsfall auch mal fragen, ob die Investmentgesellschaft nicht vielleicht sogar dafür belohnt werden sollte, auch dass sie die Fondsmittel begrenzt, um ihre Strategie nicht zu verwässern. In solchen Fällen, denke ich, ist über eine Performance-Fee wohlwollender nachzudenken, als wenn sie eigentlich von der Konstruktion her und von dem, was der Fonds tut, nur darauf ausgerichtet ist, dass es immer eine zusätzliche Einnahmekomponente über die Verwaltungsvergütung hinaus gibt.
Sehr guter Punkt, Herr Drescher, würde ich unterstützen.
Sprechen wir über einen Punkt, wo, glaube ich, relativ schnell den Haken hintermachen können, das Thema Depotbankgebühr. In der Regel ist das irgendwas, was sich so in der Größenordnung 0,1 oder so wiederfindet, manchmal auch inkludent anderer Gebühren ist. Die Aufgaben der Depotbank, vielleicht dazu ein, zwei Sätze.
Die Depotbank muss halt eben alle Orders umsetzen. Sie muss halt dafür achten, dass, also sie muss das ganze Controlling sozusagen machen, dass also auch das Risikomanagement für den Fonds stimmt. Also diese 0,1, die dafür aufgerufen werden, manchmal ist es auch nur 0,08, spielen einmal in der Gesamtbelastung eine relativ untergeordnete Rolle und die sind auch aus meiner Sicht sehr fair. Also da ist schon wirklich über die letzten Jahre viel verhandelt worden und der Satz, der jetzt da aufgerufen wird, das ist schon ein Minimum, das muss die Depotbank auch haben.
Und man darf auch, glaube ich, nicht verschweigen, dass die regulatorischen Aufwände größer geworden sind, gerade im Zusammenhang mit der Risikokontrolle. Und dieses Geld aus Sicht der Depotbank auch schwer oder hart erarbeitet ist. Interessant ist ja, dass wenn man sich das mal anschaut, Depotbank aber auch ein, ich sag mal, Skalengeschäft ist, ein skaliertes Geschäft ist. Denn wir haben da ja weltweit auch eine Konzentration auf einige wenige sehr, sehr große Adressen, wenn ich jetzt an beispielsweise State Street denke oder so, ja, die dann für viele Investmentgesellschaften da Zahlstelle und auch Kontrolleur sind. Wir freuen uns ja immer alle, dass die Fondsidee eine treuhänderische Lösung im weitesten Sinne über die Sondervermögen ist. Die Rolle der Depotbanken ist da natürlich eine ganz, ganz wichtige. Sprechen wir dann aber mal über das Thema der sonstigen Kosten im Fonds. Und da kann man analog vielleicht auch kurz die Transaktionskosten streifen. Auch da gab es in diesem Jahr ein, zwei Studien, die ja belegt haben, dass das Thema Transaktionskosten eben ein nicht unerhebliches ist. Vor allen Dingen je nachdem, wie viel ein Fondsmanager auch handelt und sein Portfolio dreht und über wen er es tut. Was sagen Sie zum Thema Transaktionskosten?
Also haben Sie schon richtig dargestellt, Herr Drescher, Transaktionskosten fallen dann stark ins Gewicht, wenn wirklich sehr viel Trading im Fonds durchgeführt wird. Grundsätzlich sind sie eher von allen Gebührenkomponenten auch ein untergeordneter Gebührenpunkt. Liegt allein daran, dass die Depotbanken ja Best Execution sozusagen Vorschriften haben. Also sie müssen das günstigste Angebot nehmen, den günstigsten Broker, den sie kennen. Deshalb auch die meisten Assets, die gehandelt werden, sind da eigentlich sehr, sehr günstig zu kriegen, aber sie sind halt sehr intransparent. Es ist halt für einen Endverbraucher wahnsinnig schwer zu ermitteln, was hat jetzt der Fonds wirklich an Transaktionskosten gehabt. Wie gesagt, die beruhigende Botschaft, es wird nicht viel gewesen sein, es sei denn, es ist ein sehr trading-intensives Produkt, aber es ist wirklich über einen Rechenschaftsbericht, über einen Jahresbericht unheimlich schwer zu ermitteln, da muss man schon sehr exakt nachfragen. Was für mich eine viel schwierigere Stellschraube ist, das sind die sonstigen Gebühren, die Sie angesprochen haben, weil es dort je nach Auflageland des Fonds sehr unterschiedliche Vorschriften gibt. Wir haben zum Beispiel viel mit Luxemburger Fonds zu tun, da ist das deutlich zurückgefahren worden in den letzten Jahren. Sie konnten früher da alle möglichen Ausgaben rund um den Fonds, also gerade Marketing, Werbeausnahmen in dem Fonds verpacken. Ich muss da für uns jetzt mal eine Lanze brechen, das haben wir nie gemacht, weil wir immer der Meinung waren, das hat mit dem Kunden nichts zu tun, das sind unsere eigenen Vertriebsausgaben. Ich weiß aber wohl, dass das sehr, sehr viele sehr stark genutzt haben. Ja, Sie kennen die Komponenten alle, ob das Roadshow-Gebühren waren, ja, Anzeigen und so weiter. Das ist Gott sei Dank vom Gesetzgeber sehr eingeschränkt worden, aber trotzdem machen halt solche sonstigen Kosten in Summe irgendwas um die 30.000 Euro aus und dann kommen wir natürlich sofort zum Fondsvolumen. Ja, wenn das Fondsvolumen eben nicht so riesig groß ist, dann ist das schon eine wichtige Komponente.
Es entsteht nichtsdestotrotz der Eindruck, als wenn Fondsgesellschaften über das Thema sonstige Kosten nicht unbedingt so gerne sprechen und da auch nicht an einer so ganz großen Transparenz eigentlich interessiert sind. Sie haben es eben selbst angesprochen, die vereinfachten Rechenschaftsberichte geben mir ja heute eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Dinge im Detail auch zu hinterfragen. Früher wäre das notwendig gewesen, heute muss das nur auf gezielte Anforderungen der Investoren quasi eingeräumt werden und muss das offengelegt werden. Nichtsdestotrotz, da ist natürlich beim einen oder anderen noch eine ganze Menge Überraschung drin. Und gerade bei neu startenden Fonds wundert man sich ja manchmal in den ersten ein, zwei Jahren, auch über die hohe TER, das ist gleich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber wo man dann eben sich das im ersten Augenblick gar nicht erklären kann, wie so eine hohe TER entsteht, schaut man dann aber in diesen Gründungsjahren oder in den ersten zwei, drei Jahren, wo der Fonds ja auch bekannt gemacht werden muss, Sie haben eben Stichwort Marketing ergriffen an, dann findet man schon das ein oder andere da, was es erklärt. So, jetzt gibt es Fondskennzahlen, Kostenkennzahlen zu Fonds. Die versuchen über diesen ganzen Wirrwarr von Kostenstrukturen, über den wir eben gesprochen haben, dem Anleger eine Hilfestellung zu bieten. Das ist zum Beispiel die Total Expense Ratio, das ist zum Beispiel die All-In-Fee. Welche dieser Dinge, und es gibt ja noch andere Kennzahlen, halten Sie dafür, ich sag mal, die geeignetste, um mit einem ersten Blick mal zu beurteilen, ist das Produkt teuer oder ist es preiswert?
Also die TER, die Sie angesprochen haben, halte ich schon für den besten Richtwert. Ja, obwohl man natürlich sehen muss, es sind nicht alle Komponenten drin. Also zum Beispiel eine Performance-Fee wird separat ausgewiesen und die kann halt in einem sehr, sehr guten Börsenjahr schon mal wirklich einen gewissen Stellenwert haben. Aber es ist wirklich ein Näherungswert, weil sich dem einfach alle Gesellschaften unterwerfen müssen und zumindest schon viele Kostenkomponenten drin sind. Also die halte ich persönlich für wichtig. Wichtiger wie die All-In-Fee, aber da kann man drüber streiten. Ja. Und um zu zeigen, wie schwer das Thema ist, alles in eine Kennzahl zu fangen, wir haben vorhin mal ganz kurz zu den Versicherern geschwenkt, noch ein letzter Schwenk vielleicht dazu erlaubt. Die Versicherer versuchen gerade eine Effektivkostenquote auf die Beine zu stellen, wo halt alle Fondskosten, gerade eben auch bei Fund-of-Fund-Konstrukten auf zwei Ebenen sozusagen aufgelistet werden und halt die Versicherungshülle noch drumherum gepackt wird und am Ende soll ein Wert rauskommen. Und der Gesetzgeber hat sich bei der Performance-Fee gestreckt. Er hat gesagt, da gibt es so viele Angaben, so unterschiedliche Berechnungsmethoden. Das Einzige, wie er es hinbekommt, ist, wenn die Performance-Fee rausgenommen wird. Ja, und das zeigt schon ein bisschen die Problematik. Also man findet nur einen Näherungswert und den besten Näherungswert, den ich kenne, ist die TER.
Nun ist es ja so, und das ist auch vergleichsweise bekannt, dass in den Verbänden es regelmäßige Diskussionen darüber gibt, wie auch Performance-Berechnungen stattfinden sollen, ob das zum Beispiel vor oder nach Kosten passiert. Noch nicht mal über diesen Punkt gibt es innerhalb der Anbieterschaft eine Konsensmeinung. Deshalb Frage, wenn man die TER weiterentwickeln würde, und Sie hätten die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Was würden Sie sagen, sollte da auf jeden Fall noch mit reingenommen werden?
Also ich würde die Performance-Fee auf jeden Fall mit reinnehmen wollen. Ich würde auch stärker die Transaktionskosten dort berücksichtigt sehen wollen. Und wenn man es wirklich perfekt machen will, natürlich die sonstigen Kosten. Ja, ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt die Kollegen aus der Branche mich jetzt steinigen würden, weil natürlich ein sehr hoher Wert am Ende rauskommen würde. Aber wenn man es schon ordentlich macht, dann sollte auch alles drin sein. Wir haben gerade im Fondsvermögensverwaltungsbereich, der ja totale Grauzone ist, da gibt es halt gar keine einheitliche Renditeberechnung, also keine BVI-Methode zum Beispiel, haben wir gerade eben mit dem BVI ein Gremium in die Welt gesetzt, eine Diskussionsrunde, um dort einen Berechnungsstandard auf die Beine zu stellen. Falls uns das gelingt, in einer Form wie gerade angesprochen, wäre das vielleicht auch mal ein Richtwert für die Fondsindustrie, wenn die Fondsindustrie das überhaupt will.
Jetzt haben wir viel über Kosten gesprochen. Gehen wir zu der Ursprungsfrage zurück. Was darf ein Fonds kosten? Und verbinden wir es auch mit der Frage, wir sind von der Studie mal gestartet, müssen Fondskosten runter? Fragezeichen.
Also ich denke, Fondskosten müssen definitiv runter, einfach um auch eine Fairness dem Kunden gegenüber darzustellen. Die Zeiten sind anders, wie wir es geschildert haben. Der Wettbewerbsdruck ist groß und vor allen Dingen alles, was im defensiven Produktbereich unterwegs ist, also würde ich jetzt mal so nennen, von 0% Aktienquote bis 50% Aktienquote, da ist der meiste Druck auf allen Gebühren und Da müssen wir von den Kosten runter, ob wir wollen oder nicht. Ja, das ist definitiv so. Und was darf ein Fonds kosten? Sehr schwer zu beantworten, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Managementsysteme haben. Aber ich glaube, dass wir beim sehr rentenlastigen Fonds sicherlich irgendwo die 1,25 vielleicht auf absehbare Zeit nicht mehr überschreiten sollten. Ja, sehr, sehr ambitioniertes Ziel, ich weiß, ja, aber ich denke, da wird es hingehen. Und bei einem aktienlastigen Fonds, denke ich, werden wir vielleicht die 1,5 noch sehen, ja. Aber da wird mich sicherlich die Industrie dann in Zukunft belehren, ob das durchholbar ist. Aber ich glaube, aus Fairness-Sicht dem Kunden gegenüber müsste es dorthin gehen, auch wenn es den Gesellschaften wehtun wird.
Jetzt gab es ja im Sommer eine Studie, ich glaube, sie kam von Morningstar, wo man sich damit beschäftigt hat. Sie vergleichen jedes Jahr Preisniveau in europäischen Ländern für Fondsmanagement. Und siehe da, Deutschland war eines der wenigen Länder, wo die Fonds im Schnitt teurer geworden sind, als sie vorher gewesen sind. Und das wurde unter anderem damit begründet, dass es ja zunehmend mehr Mischfonds und Multi-Asset-Fonds gibt. Ich sag mal, das impliziert natürlich die Unterstellung, dass man hier eine, ich sag mal, Aktienfonds-Kostenstruktur, die Mischfonds in der Regel ja haben, auch über immer noch Kassenbestände bzw. Rentenbestände erheben kann, wo man es mit entsprechenden Portfolio-Bausteinen nicht mehr kann. Ist das was, wo Sie sagen, ja, da versucht die Industrie vielleicht auch zu den Fleischtöpfen zu fliehen, zumindest solange das möglich ist? Ist das in Ihren Augen ein berechtigter Gedanke oder ist das eine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, es geht immer mehr Richtung Multi-Asset, um diese Kostenstrukturen noch aufrechtzuerhalten, die man bei einem Portfolio-Baustein relativ Benchmark so nicht mehr bringen könnte?
Also es gibt natürlich zwei Aspekte. Das eine ist, dass die Multi-Asset-Industrie natürlich auch vom Endkunden getrieben wurde. Also der Endkunde hat die Bausteine gesucht. Das ist also nicht so, dass es nur über Marketing dorthin gegangen ist. Aber natürlich ist es immer eine schöne Komfortzone, wenn jemand ein Produkt sozusagen freiwillig kauft. Ja, dann kann ich dort die Gebühren noch relativ hoch halten. Ja, das wäre bei jeder anderen Ware genauso. Also insofern ist es natürlich der gern gesehene Rettungsanker für die Fondsindustrie, um dort halt eben wirklich noch relativ schon hohe Gebühren noch durchholen zu können. Ich glaube aber, dass man die letzten Monate gesehen hat, dass dieser Multi-Asset-Trend sich dem Ende neigt, teilweise schon gekippt ist, eben aufgrund der Rentenseite. Und insofern wird jetzt sicherlich der Kostendruck dort beginnen. Die Gesellschaften werden aus ihrer Komfortzone raus müssen und werden hier einfach sich den Marktgegebenheiten anpassen müssen, was wir ja auch bei den Geldmarktfonds schon gesehen haben, teilweise bei den Rentenfonds schon gesehen haben. Und ich glaube, die Multi-Asset-Produkte werden das nächste Produkt sein, was hier ins Feuer kommt.
Ich greife noch eine Idee zum Schluss auf, die Sie in unserem Vorgespräch gebracht haben, als wir über das Thema Fondskosten gesprochen haben. Und Sie gesagt, naja, wir müssen uns ja auch mal vor Augen halten, dass da eine Investmentsteuerreform vor uns liegt, die zum 1. Januar 2018 dann greifen wird. Frage, wie haben Sie es gemeint?
Ja, man tut sich natürlich immer schwer, die Politik zu kritisieren, aber wir reden ja mit Recht hier eher darüber, dass wir auf der Fondsseite Kosten reduzieren wollen und damit auch Einnahmen und Margen natürlich senken. Im gleichen Atemzug kriegen wir eine Steuerreform, wo der Gesetzgeber die Erträge auf Fondsebene um 15% reduziert. Und da muss man sich schon fragen, ob das nicht ein Zielinteressenkonflikt ist. Ja, also irgendwie verteuert er ein Produkt bei den gleichen Rahmendaten. Ja, auch er weiß, dass es auf der Zinsseite nichts zu holen gibt. Mir sind die Hintergründe alle bekannt. Ich weiß, EU-Recht und so weiter und so fort. Ja, aber es kommt vom Timing natürlich schon sehr, sehr unpassend und zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt.
Also in einer Zeit, wo der Rohertrag ohnehin schon niedrig ist, sprechen wir viel über Fondskosten und dann fallen in Zukunft auch noch Quellensteuern an auf der Fondsebene, die vom Fonds schon abzuführen sind, wo letzten Endes es dann eben für den Privatanleger, der keine Steuererklärung macht, weil er sich unter seinem Freistellungsauftrag oder Bauschbetrag befindet, für ihn sind es am Ende zusätzliche Gebühren, es sind Staatsgebühren, die anfallen. Deshalb fand ich den Punkt ganz interessant. Ja, zum Schluss bleiben mir zwei Fragen. Frage Nummer eins, wenn Sie in Ihrem Haus bei den Produkten die Kosten in den kommenden Monaten anpassen an die Marktentwicklung, wir haben uns darüber unterhalten.
Wir haben hinter den Kulissen schon unser ältestes Produkt, das ist eine Buy and Hold von Vermögensverwaltung, also auch doppelte Kostenstruktur, die haben wir schon komplett MiFID II konform überarbeitet. Da kriegt der Kunde in Zukunft ungefähr im Schnitt 25% mehr Ertrag, also anders 25% der Kostenseite werden wir ihm erlassen. Das geht überwiegend zu Lasten unserer Marge, teilweise aber auch zu Lasten des Vertriebs. Also da haben wir jetzt den ersten Stein sozusagen in den Brunnen geworfen. Das ist der Anfang sicherlich von Geschichten, die eben wie gesagt durch die Gesetzgebung und durch die Rahmendaten ausgeworfen sind. Also ja, werden wir tun. Ja. Und insofern, ich glaube, wir werden da nicht die Einzigen sein in dieser Branche. Ich hoffe das zumindest. Wir möchten nicht unbedingt nur die weißen Ritter sein, sondern wir hoffen, dass wir da auch einen Trend auslösen können in der Branche.
Was bemerkenswert ist, mit Sicherheit ist es ja, dass es mit einem gewissen vorausschauenden Charakter passiert. Ich hatte bei den Geldmarktfonds und bei den Kurzläuferfonds den Eindruck, dass da erst angepasst wurde, als es schon gar nicht mehr anders ging, als der Rohertrag schon nicht mehr so hoch war wie die laufenden Kosten und von diesen Produkten dann eben negative Renditen auch zu erwarten waren. Vorher wurden die Kosten da meistens nicht angepasst und dementsprechend, das ist schon etwas, wo man sagen muss, da sollte sich die Industrie dann auch, ungeachtet der Tatsache, dass man immer betrachten muss, von welchem Level, von welchem Niveau aus eine Anpassung erfolgt, aber nichtsdestotrotz, da geht es um Vorausschauen und Sie haben, glaube ich, gerade einen wichtigen Punkt auch gebracht. Es ist nicht nur eine Frage, wie man Kosten einspart, sondern auch zu wessen Lasten und dementsprechend müssen auch alle wissen, dass der Anleger, der etwas weniger bezahlt, in der Wertschöpfungskette auch weniger zu verteilen ist, sowohl für den Asset Manager als auch für den Vertrieb. Ja, letzte Frage von mir immer an jeden meiner Gesprächspartner. Haben Sie zu dem, wo wir heute darüber gesprochen haben, einen Weiterbildungstipp, eine Internetseite, ein Buch, einen Artikel, wo Sie sagen, das kann ich guten Herzens empfehlen, kann man parallel mal sich mit dem Thema beschäftigen, was wir hier machen?
Nicht ganz so einfach, Herr Drescher. Zu dem Thema wird natürlich ungern viel geschrieben. Ja, deshalb ist es auch so begrüßenswert, dass Sie diesen Podcast heute veranstalten. Ich würde vielleicht in Zukunft auf den Internetplattformen wie OnVista, wie Morningstar, wie Fondweb, ich würde einfach aus Sicht des Anlegers und aus Sicht des Anbieters einfach mal ein bisschen mehr den Fokus auf die Kostenseite legen wollen. Bisher wurde da immer nach Performance gesucht, ja, und vielleicht nach Historie, wie lang gibt es das Produkt. Aber vielleicht schaut man in Zukunft einfach mal in solchen Medien auch mal ein bisschen rein, wie ist denn die TER des Produkts und so weiter, wie ist das Fondsvolumen. Das ist für kleine Anbieter wie uns besonders schwierig, da muss man sicherlich hinterher gut argumentieren, warum ist die Kostensituation im Vergleich zu einem Fondsvolumen so, aber wenn man über Jahre einen guten Job gemacht hat, glaube ich, gelingt einem auch dies.
Herr Fischer, ich freue mich, dass Sie in der Sendung waren, vor allen Dingen auch zu einem Thema, das unbequem sein kann und zu dem sich auch nicht jeder gerne äußert. Meine Damen und Herren, ich darf an dieser Stelle nochmal auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, podcast@fondsgedanken.de. Da dürfen Sie uns gerne Feedback geben, Sie dürfen uns Themen vorschlagen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollen, die Studiogäste und ich. Und letzten Endes vergessen Sie bitte auch nicht, wenn Sie über iTunes den Podcast abonniert haben, diese Folge und unseren Podcast zu rezensieren, damit wir entsprechend sichtbar auch werden für zukünftige Zuhörer. Von daher gesehen, für heute aus dem ABC Tower in Köln hier. Tschö.